Wir haben heute einen Mordfall vor uns. Und viele von euch sind ja Krimi-Experten, ob Tatort oder sonst irgendwie Columbo oder sonst einer. Und es gibt zwei verschiedene Formen von Krimis. Der eine Krimi geht darum, während dem Krimi herauszufinden, wer diese Tat begangen hat. So sind die allermeisten Krimis. Es gibt eine zweite Form, ich finde die fast noch spannender. Da ist eigentlich von vornherein klar, wer der Täter war, und der ganze Film entwickelt, wie in aller Welt diese Tat geschehen konnte. Wir haben neulich, Debbie und ich, seinen Columbo-Film angeschaut, der so aufgemacht war, war super spannend. Man wusste, wer es war, und dann entwickelt sich's langsam, wie es eigentlich überhaupt dazu kommen konnte. Wir haben heute einen Krimi dieser zweiten Art vor uns. Der Täter ist klar. Und die Frage ist, wie in aller Welt ging das? Und was ist da genau passiert? Ich sage euch mal, was man von Opfer weiß. Adam und Eva sind die Eltern. Von Beruf Schafhirte. Sein Tieropfer hat Gott gefallen. Sein kurzes Leben fand durch seinen älteren Bruder ein ganz jähes Ende. Tatort? Vor den Toren Edens. Wer ist der Täter? Kann ich euch gleich verraten. Adam und Eva sind seine Eltern. Von Beruf Ackerbauer. Nicht Schafhirte. Sein Opfer, das er Gott gebracht hat, gefiel Gott nicht. Er ist der Mörder seines Bruders Abel. Tatort vor den Toren Edens. Jetzt lesen wir mal den Text aus der Bibel, wie uns die Tat beschrieben ist. 1. Mose Kapitel 4. Ihr dürft gerne die Bibeln aus den Fensterbänken nehmen. Wir werden einige Verse daraus lesen. 1. Mose Kapitel 4, Vers 8, also ziemlich am Anfang der Bibel, gleich die ersten paar Kapitel, 1. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 8. Ich lese aus der Hoffnung für alle, so auch auf der Folie. Ihr könnt in den Lutherbibeln, wenn ihr gerne möchtet, das etwas mitverfolgen. Ich lese Vers 8. Kain schlug seinem Bruder vor, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Jetzt kommt der Krimi, das ist sozusagen der Vorspann. Man sieht gleich, was passiert. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Das ist der Mord. Und die Frage ist, wie kam es dazu? Was ist da drumherum? Was ist hier los? Was macht ein Detektiv zuerst, egal wie er heißt? Er guckt sich den Tatort an und schaut, was er daraus lernen kann. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir bleiben gerade in diesem Kapitel. Und ich lese euch die ersten 16 Verse. Ich habe die euch nicht aufgeschrieben, das wäre etwas viel zum Klicken gewesen. Die ersten 16 Verse aus diesem Buch. Jetzt schauen wir sozusagen mal die Szene insgesamt an. Also 1. Mose Kapitel 4, ab Vers 1. Wieder, ich lese aus Hoffnung für alle. Ihr könnt in der Lutherbibel weiter nachverfolgen. Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren, rief sie aus. Darum nannte sie ihn Kain, das heißt übersetzt Gewinn. Ihren zweiten Sohn nannte sie Abel, das heißt übersetzt Vergänglichkeit. Übrigens interessant, Vergänglichkeit, er ist nachher umgebracht worden. Vergänglichkeit, Abel wurde ein Hirte, der ältere Kain ein Bauer, sprich ein Feldbauer, ein Ackerbauer. Die beiden wuchsen heran. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel, er war ja Viehhirte, schlachtete eines von seinen ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain aber nicht. Jetzt beginnt es etwas zu brodeln und der Detektiv denkt schon, aha, da ist irgendetwas. Also Kains Opfer wurde nicht angenommen, das von Abel schon. Vers 6, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du dir jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Jetzt kommt die Szene des Mordes, Vers 8, den wir schon gelesen haben. Kain schlug seinen Bruder vor, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Dort angekommen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr, also nach dem Mord, fragte Gott, wo ist dein Bruder Abel? Er hat ihn ja gerade getötet. Woher soll ich das wissen? Sagte Kain. Wich Kain aus. Ist es etwa meine Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? Luther hat da diese schöne Formulierung, bin ich denn meines Bruders Hüter? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Dumm die Dumm, er war umgebracht. Aber der Herr entgegnete, warum hast du das getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir. Darum bist du von nun an verflucht. Weil du in diesem Land einen Mord begangen hast, musst du von hier fort. Und wenn du ein Feld bauen willst, wird es dir keinen Eintrag mehr bringen. Gejagt und gehetzt musst du von jetzt an umherirren. Meine Strafe ist zu hart. Ich kann sie nicht ertragen, erwiderte Kain. Du verstößt mich aus meiner Heimat und auch vor dir muss ich mich verstecken. Gejagt und gehetzt werde ich umherirren und jeder, der mich sieht, kann mich umbringen und töten. Nein, sagte der Herr, wenn dich jemand tötet, wird er dafür siebenfach bestraft werden. Und er machte ein Zeichen an Kain, wir wissen übrigens nicht, was das war, würde mich interessieren. Er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnete, wusste, Kain darf man nicht töten. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not, das heißt übersetzt das ruhelose Leben oder Land der Heimatlosigkeit. Jetzt haben wir also die Szene gelesen. Was wissen wir jetzt schon? Vielleicht etwas mehr, ihr geübten Detektive alle. Es begann also alles mit einem Opfer. Abel, das abelsche Opfer, das Opfer vom Abel, hat Gott gefallen, er hat es angenommen und an dem Opfer von Kain war irgendetwas falsch. Wir haben dann auch gelesen in diesem Text, dass es eine längere Unterhaltung gab zwischen Gott und Kain zum Thema Sünde oder Böses. Und Gott fragt 4 Fragen in diesem Gespräch. Er sagt, warum bist du so zornig? Er fragt, warum blickst du so grimmig zu Boden? Er sagt, wenn du nichts im Schilde führen würdest, kannst du doch freundlich die Leute anschauen. Was ist hier los, Kain? Er fragt, wo ist dein Bruder? Das fragt er, nachdem er ihn bereits umgebracht hatte. Und er fragt ihn auch, warum hast du das getan? Und dann kommt diese Diskussion in dem Text, wo Gott sagt, Kain, die Sünde ist wie so ein wildes Tier, das vor deiner Tür wartet und es wartet regelrecht darauf, bis du die Tür aufmachst und es springt rein und es wird dich verschlingen. Und dann gibt Kain diese Ausrede, oh, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Was kann ich schon tun, obwohl er ihn gerade umgebracht hatte? 2 Fragen drängen sich in dieser Geschichte sofort auf und die Theologen haben jahrhundertelang darüber geschrieben und ausgetauscht. Was war eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Opfern? Warum hat das Opfer von Abel Gott gefallen und das Opfer von Kain nicht? Was ist da genau gewesen? Warum war hier ein Unterschied? Und das Zweite, was einem wirklich irgendwie so komisch vorkommt am Anfang, ist das ein Grund für einen Mord? Also was war das Motiv von dem Kain, den Abel umzubringen? War es einfach Neid und Eifersucht wegen diesem Opfer? Oder was war hier los, weshalb Kain seinen Bruder ermordet hat? Jetzt dürft ihr Detektive weiterdenken. Wir springen jetzt einige hundert Jahre weiter. Jemand schreibt einen Brief an Menschen mit jüdischen, hebräischen Wurzeln. Und deshalb nennen wir diesen Brief Hebräerbrief. Er hat seinen Weg in unsere Bibel gefunden. Und der Autor stellt dort in diesem Brief eine Frage. Er stellt die Frage, was ist eigentlich Glaube? Ziemlich am Ende seines Briefes, im 11. Kapitel, stellt er diese Frage ganz am Anfang. Und es ist eigentlich eine ganz grundlegende Frage. Vielleicht eine Frage, die wir uns manchmal auch stellen. Was ist eigentlich wirklich wichtig? So, was ist der Kern, wenn wir von Gott reden, von unserem Glauben reden? Was ist das wirklich Wesentliche? Worauf kommt es an? In Bezug auf Gott, was ist eigentlich wichtig? Und Generationen von Theologen und auch Gemeinden haben darum gerungen, zum Teil auch gestritten, und überlegt, was ist wirklich wichtig? Und wir wünschen uns doch so sehr, so jemand zu sein wie Abel, dessen Opfer Gott angeschaut hat und sich darüber gefreut hat. Und wir sind ungern so Kains, Streit mit den Brüdern und mit den Geschwistern in der Familie, Streit mit Gott. Er musste weg von seinem Land, war wie so verstoßen, alles eigentlich in seinem Leben nicht so richtig gut funktioniert. Wie kann das gelingen? Um was geht es im Kern? Fragt hier der Schreiber im Hebräerbrief. Und neben einer kurzen Erklärung am Anfang von diesem Kapitel nutzt er nun eine ganze Reihe von Beispielen von Menschen, um zu erklären, um was es denn wirklich geht. Er schreibt also nicht ein Theologiebuch, sondern er erzählt Geschichten von einzelnen Menschen. Und die erste Geschichte, die er erzählt, ist genau die von Abel. Das ist im Kapitel 11, Vers 4. Ich lese jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung, aber ihr könnt gerne in der Lutherbibel mitlesen. Im Vers 4 von Kapitel 11, Hebräerbrief, der ist ziemlich weit hinten, so kurz vor der Offenbarung. Wie kam es, sagt hier der Schreiber, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Das ist genau die Frage, die so viele Leute stellen. Was war hier eigentlich los? Warum hat es ihm besser gefallen? Was war falsch, könnten wir auch sagen, an dem Opfer von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Aha, Detektive, wir merken schon, da war ein Unterschied. Da ist irgendetwas gewesen, Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte, oder man kann übersetzen, dass er gerecht war. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Das ist jetzt also der Text viele hundert Jahre später über Abel. Wir schauen sozusagen aus der Brille des Neuen Testamentes jetzt noch einmal auf diese Geschichte dieses Mordes und fragen, was ist da geschehen? Was war da? Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Hebräerbrief dieses Kapitel mit dem Vers 1 beginnt. Genau diese Frage, was ist eigentlich Glaube? Was ist eigentlich Glaube? Und das sagt der Schreiber vom Hebräerbrief im Kapitel 11, Vers 1. Was ist der Glaube? Zwei Antworten. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Antwort Nummer 1. Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Zweite Antwort des Schreibers, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Erstens, ein Glaube ist das Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Ich habe euch das mal so aufgeschrieben, ich sehe nicht, es ist unsichtbar für mich. Was heißt das andersherum, sagt dieser Hebräerbrief? Es gibt mehr. Ich sehe nicht alles. Es gibt etwas darüber hinaus, etwas, was ich nicht sehen kann. Und Glaube heißt ein Vertrauen darauf, dass das so ist. Es gibt mehr, als ich mit meinem Verstand, mit meinem Kopf, mit meinen Augen, mit meinen Ohren wahrnehmen kann. Und die zweite Aussage in diesem Text hieß, es ist ein Überzeugtsein, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Da kommt noch etwas. Ich sehe es noch nicht. Das eine ist unsichtbar für mich, meinen Augen und meinen Sinnen gar nicht zugänglich. Und das zweite ist, noch nicht. Es ist in der Zukunft. Es kommt also noch mehr. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, das ist eigentlich Glaube. Es gibt mehr, als wir mit unserem Verstand sehen können. Es geht darüber hinaus. Auch Unsichtbares ist Realität. Und zum Zweiten sagt er, es gibt Dinge in der Zukunft, die ich noch nicht sehe und ich hoffe darauf. Ich rechne damit. Ich weiß, dass es kommen wird, eine Ewigkeit beim Vater, einen Himmel, eine Gemeinschaft mit Gott, die kein Ende hat. Es kommt noch mehr. Und dann sind die ganzen Beispiele, die in diesem Kapitel 11 folgen, Illustrationen davon. Und wir werden jetzt sehen, wie Abel, den er ja als erstes Beispiel gleich nennt, dieses illustriert. Es gibt mehr und es kommt noch mehr. Mitten im Hebräerbrief, mitten in diesen ganzen Beispielen, schreibt der Autor in Vers 13, Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also nachdem er eine ganze Reihe von diesen einzelnen Personen aufgeschrieben hat, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, noch nicht eingetroffen war. Noch nicht. Sie haben das nicht gesehen, sie haben die Erfüllung dessen nicht gesehen. Es kommt noch mehr. Das illustriert er an diesen Beispielen. Sie erblickten es aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde, übrigens Diaspora wieder, die Gäste, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch des Öfteren aus. Das heißt, sie sahen etwas in der Zukunft und sie haben es nicht erlebt, die Erfüllung dessen, was ihnen versprochen war von Gott. Du darfst jetzt deine unerfüllten, nicht sichtbaren Dinge hier ruhig einfüllen. Wünsche, Hoffnungen, Träume, Gebetsanliegen vielleicht, die sich nicht erfüllt haben oder noch nicht erfüllt haben. Wünsche für uns oder unsere Familien, die nicht in Erfüllung gehen oder gegangen sind. Eine Diagnose und du wünschst dir Gottes übernatürliches Eingreifen. Es gibt mehr und es kommt noch mehr. Und es ist interessant, in diesem Hebräerbrief fährt jetzt der Autor fort und spricht davon, dass manche von den Beispielen, die er hier erwähnt, hatten Erfolg, könnte man sagen. Sie haben ihren Glauben richtig Massives erlebt. Das ist beschrieben in den Versen 33 und den folgenden, wenn ihr mit mir etwas mitverfolgen wollt. Vers 33, da heißt es, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Jetzt kommen Dinge, die funktioniert haben, wo Erfolg da war. Was haben sie nicht zusammengebracht? Sie haben Menschen zusammengebracht. Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu und. Sie blickten ins Feuer und sie sind nicht verbrannt. Er sagt, Menschen haben in ihrem Glauben Dinge erlebt. Einerseits, und dann fährt er aber in Vers 35 auch weiter und sagt, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, zersägt, mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, notleidend, verfolgt, misshandelt. Sie haben nicht gesehen und doch geglaubt. Und dafür sind diese Beispiele, die der Schreiber des Hebräerbriefes hier nennt. Abel ist sehr früh gestorben. Von Kain lesen wir, wenn wir in 1. Mose 4 lesen, nach dem Mord, dass er geheiratet hat und Kinder hat, und Kain war ja der Ältere. Wir können also vielleicht annehmen, dass Abel nicht verheiratet war, ein junger, jugendlicher Mann war und schon umgebracht. Er hat vieles nicht mehr erlebt. Und dennoch, es gibt mehr. Es kommt noch mehr. Was haben jetzt die Detektive aus Hebräer 11 schon mal weiter an Fakten oder an Daten entdecken können? Gott stellt hier offensichtlich dem Abel das Zeugnis aus, sozusagen, dass er gerecht war, dass er vor ihm bestehen konnte. Übersetzen manche, man kann auch sagen, er war gerecht. Und interessant, das Ende von dem Vers, dass wir uns an Abel immer wieder erinnern werden. Er ist zwar tot, aber so sagt er hier, er redet bis heute zu uns. Wo kommt Abel noch vor im Neuen Testament? Matthäus 23, Vers 35, genau Parallele dazu ist auch in Lukas 11 gleichlautend. Da heißt es, so wird schließlich euch die ganze Schuld am Tod der Gerechten angerechnet, angefangen bei Abel, wieder dem Gerechten, er wird hier als Gerechter bezeichnet, bis hin zu, und dann kommen eine ganze Reihe von anderen, die da beschrieben sind. Jesus spricht in diesem Text zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten und sagt, ich sende Menschen zu euch, Propheten, Menschen voller Weisheit, und ihr werdet diese Menschen töten. Ihr werdet sie quälen, ihr werdet sie auspeitschen, umbringen, kreuzigen, genau wie die Linie von Abel. Ich denke an viele Abels von heute, an unsere Geschwister im Iran, in Katar, in Saudi-Arabien. Manche von den Ländern sind in der letzten Zeit sehr stark in der Presse wegen dem Fußball. Aber fragt mal die Christen, wie es denen geht. Es sind Abels, getötet für ihren Glauben. Letzte Woche Menschenrechtsrat der UN. Es gab eine Petition oder ein Bericht wurde eingereicht, der behauptet, dass christliche Religionen und auch andere Religionen gegen die Rechte von LGBT-Gemeinschaften vorgehen und deshalb eigentlich nicht tolerabel wären. UN. Abel ist getötet worden. Wir haben gelesen, dass sein Blut bis heute spricht. Interessant, hier, durch seinen Glauben redet Abel bis heute zu uns. Interessant, in der Bibel ist kein einziges Wort von Abel aufgeschrieben. Wir wissen nicht, was er gesagt hat wirklich. Von Kain wissen wir ein paar Worte, von seinem Bruder Abel nicht ein einziges. Und dennoch sagt es hier, er spricht bis heute. Abel redet zu uns. Das Blut der Märtyrer, in Offenbarung Kapitel 9 und 10 können wir das lesen, hat eine besondere Bedeutung in der Kirchengeschichte gespielt. Es spricht bis heute, es spricht Bände. Man sagt manchmal in der Kirchengeschichte, das Blut der Märtyrer war wie der Dünger für das Wachsen von Gemeinde. Und damit wieder zurück zum Generalthema von Hebräer 11. Was ist denn Glaube? Was kommt da noch? Was hat er nicht gesehen und was hat er vielleicht noch nicht gesehen? Es gibt eine interessante weitere Erwähnung von Abel in Hebräer 12, wussten vielleicht viele von euch nicht auswendig. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das von Abel. Interessant. Es ist von Jesus die Rede und es sagt, sein Blut ist noch viel nachhaltiger, nachdrücklicher, das zu uns spricht, als das von Abel. Und wir sind damit wieder zurück bei der Mordgeschichte. Es ging ja um ein Opfer. Das war der Anlass des Streits zwischen Kain und Abel. Und im Hebräerbrief, den wir ja gerade anschauen, in Kapitel 11, in den Kapiteln davor, besonders Kapitel 9 und 10, macht der Schreiber sehr, sehr deutlich, dass wir heute, wir Christen, keine Opfer mehr bringen müssen. Und ich bin so dankbar dafür, dass es ein endgültiges, ein vollumfängliches, für alle Zeit gültiges Opfer gibt, Jesus Christus am Kreuz. Er hat sein Blut vergossen. Und der Hebräerbrief sagt, danach ist nichts mehr notwendig. Sein Blut spricht noch deutlicher als das von Abel. Das Kreuz, die Beziehung zu Gott, ist wieder möglich. Vertrauen, und die Bibel nennt das Glauben, ist wieder möglich, hat eine Basis, weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Und das bringt uns wieder zurück zu diesem Opfer von Kain und Abel. Beide haben ein Opfer gebracht. Und die Frage, ja, was in aller Welt war eigentlich falsch an dem von Kain? Was war denn nicht so gut an ihm? Wir wissen übrigens noch nicht mal genau, woher die beiden wussten, dass ein Opfer eine gute Idee ist. In der Bibel, in den ersten drei Kapiteln, ist davon nicht die Rede. Offensichtlich hat Gott ihnen irgendwie das erläutert und hat ihnen Anweisungen dazu gegeben. Da deutet auch ein bisschen die Formulierung im Text hin zur Zeit. Luther übersetzt das, es begab sich aber nach etlicher Zeit, als sie dann diese Opfer brachten und am Ende sich dann umbrachten, oder er den Abel umbrachte. Eine andere Übersetzung wäre, als die Zeit gekommen war. Also wieso, Gott hatte eine Zeit gesetzt und hat gesagt, das solltet ihr opfern. Wir wissen nicht genau, woher sie das wussten, aber auf jeden Fall, beide bringen ihr Opfer. Sie hatten den Gedanken, Gott möchte ein Opfer. Kain als Ackerbauer, der Mörder, bringt Ackerfrüchte. Und Abel, das Opfer, als Viehhirte, bringt etwas von seiner Herde, bringt also Tiere. Manche Theologen meinen, dass schon darin etwas ein Unterschied ist, denn ein Tier zu opfern, es fließt Blut. Abels Opfer, also von Tieren, ist Blut geflossen. Bei Kains Opfer, wenn er die Früchte vom Feld gebracht hat, ist das nicht der Fall gewesen. Das ist eine interessante Facette, aber die Bibel nimmt nicht direkt Bezug dazu. Das ist eine Vermutung, die in der Bibel jetzt nicht so direkt bestätigt wird oder wo dann nochmal darauf Bezug genommen wird. Aber interessant finde ich die Diskussion von Gott mit Kain im Umfeld von diesen Opfern. Diese vier Fragen, die ich vorher schon mal genannt hatte. Warum bist du so zornig? Sagt Gott zu Kain. Was ist los mit dir? Warum blickst du so grimmig zu Boden? Du kannst doch aufsehen und fröhlich sein. Wo ist dein Bruder? Was hast du getan? In 1. Mose 4, Kapitel Vers 7, sagt Gott, wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du doch dein Haupt erheben. Offenen Gesichtes sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Wie so ein Tier, das lauert vor der Tür und will dich zu Fall bringen. Du aber beherrsche sie, die Sünde. Luther sagt, die Sünde lauert vor der Tür und hat Verlangen nach dir. Du aber herrsche über sie. Gott spricht mit Kain über Schuld. Über grimmig nach unten schauen und warum kannst du nicht den Leuten in die Augen schauen? Das ist die Diskussion, die Gott mit Kain, mit dem Mörder hat. Gott sagt zu Kain, lass dich nicht von der Sünde beherrschen, herrsche du über sie. Du triffst die Entscheidung, herrsche über die Sünde. Ob du die Werbung für die Pornoseite anklickst oder nicht, ist deine Entscheidung. Ob du deine Gedanken spazieren gehen lässt, ist deine Entscheidung. Ob du die negativen Gedanken über eine andere Person nachgehst und das so bewältigst und ganze Dialoge in deinem Kopf weitertreibst, ist deine Entscheidung. Herrsche über die Sünde. Sie lauert an deiner Tür und schwuppdiwupp, wenn du die Tür aufmachst, ist sie da. Gott sagt, du hast dich nicht im Griff. Die Sünde lauert und wehe, du lässt sie rein. Und wie Gott recht hatte, kurz danach, jetzt im Bild gesprochen, macht Kain wirklich die Türe auf und er tötet seinen Bruder. Eine noch weitere Stelle zu Kain und Abel, ziemlich unbekannt eigentlich, bestätigt genau diese Richtung. Judas im Neuen Testament, ziemlich kleines Buch, nur ein Kapitel lang, nimmt Bezug auf Kain und Abel. Vers 10 und 11, ganz anders diese Leute, ich sage euch gleich, von wem hier die Rede ist, über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten, gerade das bringt ihren Untergang. Weh ihnen, sie haben den Weg eingeschlagen, den Kain gegangen ist. Von wem ist hier die Rede im Buch Judas, wenn ihr den vorher und nachher ein bisschen lest? Es geht um Irrlehrer, wo er hier sagt, die verstehen Gott nicht, sie reden ganz abschätzig über Gott und sie gehen eigentlich nur diesen Trieben nach, wie so ein Tier, das seinen Instinkten folgt. Und er vergleicht die Menschen mit Kain. Dieses wilde Tier, das vor der Tür steht und wehe, du machst auf, zack, die Sünde ist im Leben von Kain gewesen. Es war also nicht so sehr das Opfer an sich, das falsch war bei Kain und gut war bei Abel, sondern es waren diese ganzen Gedanken und diese Einstellung von Kain, die drumherum war. Was redet nun Abel zu uns heute? Wir haben vorher gesagt, der Hebräerbrief sagt, Abel redet ja immer noch, er ist längst tot, aber er spricht noch. Ja, was spricht er denn? Was ist die Botschaft, die er uns bringt? Das Erste, es kommt auf unser Herz an. Kain war rechtzeitig im Gottesdienst, er hatte seine Opfergabe dabei. Es war formal alles in Ordnung. Er hat geopfert, er hat etwas weggegeben von seinen Früchten. Wer kann da schon irgendetwas sagen? Er hat wahrscheinlich Lobpreislieder mitgesungen, ich weiß nicht, ob sie das damals schon hatten, aber er war dabei und hat alles gemacht, was richtig war. Das Opfer von Abel, heißt es, war besser. Und es war nicht besser im Sinn von fetter, größer, schöner, irgendwie so, sondern es war besser im Sinne des Herzens, der Einstellung. Abel war versöhnt mit Gott. Zwischen Abel und Gott gab es nicht diese Diskussion um Sünde und pass auf, die Sünde ist wie so ein Raubtier vor deiner Tür und möchte dich bekommen. Abel wusste, vielleicht sind wir da wieder bei dem geopferten Tier, dass die Beziehung zu Gott bereinigt wird durch ein Blut, das fließt an seiner Stelle. Das war geregelt zwischen Abel und Gott. Ein Opfer, das wir heute geben, das nicht ein Tier ist oder vielleicht irgendwelche Früchte vom Feld, vielleicht ist es heute eher so etwas wie unsere Ressourcen, unsere Energie, ganz wichtig unsere Zeit, nicht weniger wichtig auch unsere Finanzen. Jemand hat gesagt, es kann sein wie ein Werbegeschenk oder ein Geschenk. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Werbegeschenke können ganz nett sein. Als Kind habe ich die Werbegeschenke von meinem Onkel Arthur geliebt. Da gab es dann einen Kugelschreiber oder so ein Heftchen zum Reinschreiben von der Firma Malak. Das war das Thema für mich. Ich liebte das. Ich finde Werbegeschenke nicht falsch. Ich habe eine ganze Reihe von Bosch und von Mann und Hummel immer noch zu Hause. Irgendeine Taschenlampe, Kugelschreiber. Werbegeschenke sind nicht schlecht. Aber wofür sind sie gemacht? Wenn man sie nicht dem kleinen Neffen irgendwie so nebenher gibt. Sie sind gemacht, damit die Kunden die Firma lieben, in der Hoffnung natürlich auch, dass man das nächste Mal dort wieder kauft oder als guter Kunde dann da ist. Ein Werbegeschenk hat einen Zweck. Ich gebe es nicht einfach nur so, sondern es hat wie so eine unterschwellige Botschaft. Wir sind gut, komm wieder, kauf bei uns. Was ist ein Geschenk? Ein ehrliches Geschenk hat nicht diese unterschwellige Botschaft. Es kommt noch nicht mal so wirklich auf den Eurobetrag an, sondern ist ja eigentlich eher die Tatsache, dass ich etwas schenke. Also es geht wieder um Beziehung zwischen demjenigen, der schenkt und der beschenkt wurde. Es geht hier bei den Opfern nicht um das formale Einhalten von Regeln, dass der kein wie so ein Werbegeschenk, hey Gott, also ich mache dieses und jenes und jetzt kriege ich aber auch irgendetwas dafür, nämlich deine Gnade oder deine Zuwendung. Opfer ist Opfer und nicht Werbegeschenk. Was spricht also Abel zu uns? Es geht nicht um selbstgebastelte Gerechtigkeit. So, ich mache mir jetzt so meine Welt zurecht, ich muss ja Gott irgendwie besänftigen und er wird schon irgendwie zufrieden sein mit mir. Bei David lesen wir ja mal den Satz, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Es geht ums Herz, um unsere Einstellung, um das Zwiegespräch mit ihm, um die Beziehung. Wir nennen das ja häufig Gebet. Und schon in den alttestamentlichen Texten lesen wir, dass Gott zum Volk Israel sagt, ich mag das Geplärr deiner Lieder nicht mehr hören. Wir reden überhaupt nicht von euch zwei hier. Also ich kann es nicht mehr hören, was ihr hier macht. Lasst dieses Opfern doch bleiben und gehorcht mir einfach. Es muss eine Beziehung zwischen mir, Gott und euch, dem Volk geben. Und diese äußere, scheinmäßige Frömmigkeit, die könnt ihr auch gerade lassen, wenn euer Herz nicht wirklich stimmt. Es geht um unser Herz. Jesus sagt, geh ins Kämmerlein, wenn du betest. Brauchen die anderen Leute nicht sehen. Wenn du gibst, linke Hand soll nicht merken, was die rechte tut. Bei uns in Benningen gibt es immer so diese Bänke, wo dann so draufsteht, gespendet von Familie so und so, gesponsert von Familie so und so. Also man gibt dann, aber da möchte man schon auch sehen, dass der Rest des Dorfes merkt, was man getan hat. Genau das sagt Gott, das brauchen wir nicht. Es geht um unsere Einstellung. Um unser Herz. Ich kann Lobpreis singen und in Gedanken an ganz anderer Stelle sein. Formal ist alles in Ordnung. Und die Frage heute Morgen für uns, an uns alle ist, wo ist mein Herz? Und die zweite Frage, die uns Abel stellt, ist eine Frage an unser Opfer. Was ist eigentlich ein Opfer, das Gott gefällt? Abels Opfer offensichtlich hat Gott nicht gefallen, Kains Opfer hat Gott nicht gefallen, das von Abel schon. Und wir lesen in Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, sagt Paulus, der da schreibt, liebe Brüder und Schwestern, euch mit ganzem Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst, und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Mit Leib und Seele sozusagen, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Ich bin sehr dankbar, habe ich schon gesagt, dass wir diese Opfer nicht bringen müssen, die im Alten Testament notwendig waren. Ich bin sehr dankbar, dass Jesus am Kreuz das endgültige und vollumfängliche Opferlamm auch für mich geworden ist. Es geht nicht darum, zu verdienen mit unseren Opfern. Es geht nicht um Werbegeschenk, damit ich da etwas bezwecke, sondern es geht um Geschenk, das ich Gott und den Menschen mache. Das Reden von Abel ist eine Anfrage an uns, an unsere Opferbereitschaft. Ich zeige euch zum Schluss noch ein Bild. Das ist von der Pepperdine University in Kalifornien. Es gibt einen interessanten Gedenkstein zu den Attentaten vom 9. September. An der Uni arbeitet ein guter Freund von uns als Professor und unsere Tochter Jessica konnte dort ein Praktikum machen. Und wir waren dort zu Besuch und es gibt diesen Stein. Und ein ehemaliger Student dieser Uni, Tom Burnett heißt er, der war am 9. September 2001 in dem Flug United Airlines 93. Das war der Flug, der eigentlich geplant war, um beim White House oder im Pentagon einzuschlagen. Und die Passagiere im Flugzeug hatten gehört von den Türmen, die schon zusammengefallen waren, und haben das Cockpit gestürmt. Und es ist aus einem Handy-Mitschnitt noch zu hören, wie dieser Tom Burnett, dessen Frau oder Witwe das geschrieben hat, sagt, let's roll, lass uns gehen, jetzt gehen wir zum Cockpit. Sie haben das Cockpit gestürmt, haben das Flugzeug umgedreht, wussten aber nicht, wie man ein Flugzeug fliegt, und es ist abgestürzt. Leider alle sind ums Leben gekommen, auch dieser Tom Burnett. Aber was verhindert wurde, ist die Attacke auf das Weiße Haus oder auf das Kapitol oder das Pentagon. Man weiß nicht genau, was getroffen werden sollte. Und auf diesen Gedenkstein schreibt nun die Witwe von diesem Tom Burnett, manche Helden geben ihr Leben auf einmal. Wie Abel, wie Tom Burnett, wie leider viele Märtyrer weltweit. Manche Helden geben ihr Leben auf einmal, andere geben ein wenig ihres Lebens jeden Tag. Ich finde das eine interessante Perspektive auf das Opfer. Manche auf einmal, andere weniger, aber immer wieder. Ein Opfer, das Gott gefällt, das entscheidet sich nicht am Spektakel und an dem äußeren Schönen, es entscheidet sich an meinem Herz, an meiner Einstellung. Gott gehört mein Leben, meine Zeit, mein Geld. Und wir lesen so viel Literatur derzeit über das, dass ich für mich selber sorgen muss, dass ich mich entwickeln muss, dass ich schauen muss, wo ich bleibe, auch Nein sagen muss. Und das hat alles seinen Platz, das hat alles seine Richtigkeit. Aber wie die Kehrseite der Medaille ist auch das. Gott möchte ein Leben mit Haut und Haar. Er möchte alles von uns, für manche alles auf einmal und für andere ein bisschen jeden Tag. Ich wünsche mir, dass mein Leben, dass euer Leben, dass unser Leben spricht. Wie Abel ohne Worte. Und spricht sogar vielleicht über unseren Tod hinaus. Wir möchten noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du das vollumfängliche und endgültige Opfer für uns gebracht hast. Ich danke dir dafür, dass wir dir nichts bringen können und müssen und sollen. Du hast alles für uns getan. Und dennoch ist das Leben von Abel und Kain eine Anfrage an mich, an uns alle. Wo ist mein Herz? Und wir stehen jetzt vor dir, so wie wir hier sitzen in den Reihen, und du siehst in jedes Herz, ob wir die Lieder vorher mit ehrlichem Herzen gesungen haben oder einfach nur so mitgesungen haben. Ob wir dir wirklich ganz dienen und ganz gehören oder nur so ein bisschen. Du siehst unser Herz. Du kümmerst dich nicht um das Äußere, du schaust unser Herz an. Und wir möchten uns öffnen für dich, dass du unser Herz gestalten kannst, umgestalten kannst und prägen kannst nach deinem Willen. Und wir aus Dankbarkeit heraus möchten wir dir das geben, was du uns gegeben hast, an Ressourcen, an Zeit, an Geld, an Kreativität, an Dinge, die du in unser Leben hineingelegt hast. Wir möchten es nutzen auch für andere Menschen und für dein Reich. Wir möchten ein lebendiges, ein Opfer sein, das dir gefällt. Danke, dass wir das nicht vor den Menschen tun müssen, sondern vielleicht im stillen Kämmerlein, so dass die Linke nicht weiß, was die rechte Hand tut. Du gebrauchst uns und wir danken dir dafür. Amen.